Bevor wir in die neue Folge starten, noch ein Hinweis. In diesem Jahr findet zum dritten Mal der Amazon Sustainability Accelerator statt. Was passiert da? Im Rahmen von diesem Programm gibt Amazon Starthilfe an Startups, die sich vor allem für Nachhaltigkeit einsetzen. Das heißt, gesucht werden vor allem junge Unternehmen, die gerade dabei sind, nachhaltigere Produkte und Lösungen auf den Markt zu bringen. Wenn das für euch gilt, dann schaut euch das Programm mal genauer an. Das Ganze lohnt sich, denn den Teilnehmern winken jede Menge geldwerte Vorteile und vor allem auch hilfreiche Coachings. Beides kann man gut gebrauchen als junges Startup. Und den Link zur Ausschreibung, den packen wir direkt in die Shownotes. Das Team vom Amazon Sustainability Accelerator freut sich auf euch. Aus München nach Ostafrika für Rocket Internet und dann wieder zurück ins beschauliche Bayern, um von da richtig relevantes E-Commerce-Geschäft zu machen. Heute unser Gast bei UnternehmerInnen der Zukunft ist Simon Kaufmann.
Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace.
Angefangen haben wir von einem reinen D2C-Ansatz, das heißt nur über die eigene Website. Ich habe dann angefangen, Amazon etwas stärker zu pflegen und tatsächlich ist das so ein Flywheel auch. Also Amazon und der Webshop, die verstärken sich gegenseitig, schaffen mehr Reichweite. Ich meine, die Hälfte aller Internetkäufe läuft über Amazon. Das heißt, es ist für mich genauso zu betrachten wie unsere eigene Website.
Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace. Wir stellen euch Menschen vor, die smart online handeln. Clevere Marketplace-Profis und erfahrene E-Commerce-Experten berichten offen von ihren Erfolgen und Fails. Und hier ist euer Gastgeber, Jan Bechler.
Aus Hamburg nach München, ich sag moin moin und servus Simon.
Hallo Jan, grüß dich.
Herzlich willkommen bei uns im Podcast. Man hört es schon, du sitzt im Süden der Republik und ich habe es eben in der Anmoderation auch schon gesagt, deine unternehmerische Reise und so, deine Ausbildung hat tatsächlich auch in München bekommen. Also du bist in Bayer und hast da so dein Berufsleben gestartet.
Ja, ich bin ganz in der Nähe von Landsberg hier geboren und habe dann in München studiert und auch den Großteil meines Berufslebens in München verbracht. Mit kleinen Stationen im Ausland,
genau. Ja, okay. Ich habe vorher gelesen, dass du in München an der TU warst, TU München. Ich finde, wenn man mal so guckt, dann hat die TU München oder auch dieses Gründerzentrum, das es da gibt, ja ein Wahnsinns-Track-Record an Unternehmerinnen und Unternehmern, die da rausgekommen sind und die heute wirklich beeindruckende Firmen aufbauen. Also ich würde sagen, vielleicht neben der WHU in Fallen da und vielleicht der Apps ist das wahrscheinlich so eine der Top 3 Unis mittlerweile für Gründertum. Erzähl mal, wie du das so damals wahrgenommen hast und war das für dich eigentlich schon so während des Studiums so ein bisschen vordefiniert, dass du irgendwann mal Unternehmer werden möchtest?
Ja, also es ging schon relativ früh los. Ich habe TUM BWL studiert oder heute heißt es Technology and Management, glaube ich, und habe dann die ersten 2 Jahre meines Studiums hier bei Osram verbracht als Werkstudent. Dann habe mal ein bisschen in Beratung reingeschnuppert. Und danach wurde es allerdings richtig krass. Ich bin dann zu Rocket Internet gegangen, habe da mal meinen Lebenslauf hingeschickt, hatte das schon ganz vergessen. Und dann ruft mich jemand an, meinte, hey, können wir morgen ein Bewerbungsgespräch machen? Dann haben wir das gemacht und ich meine, am gleichen Tag oder einen Tag später hat mich dann jemand angerufen und meinte, ja, also ob ich in einem Monat in Tansania starten könnte. Eigentlich schon, passt. Dann ruft mich, ich glaube, eine Woche vorher oder so jemand an. Sie haben kurzfristig jemanden gefunden, der Kiswahili spricht. Tansania funktioniert nicht mehr, aber es wäre jetzt Uganda. Genau, und dann bin ich halt nach Uganda geflogen. Genau, was dann ganz lustig war, kommt man so an, und dann geht's los. Also quasi am ersten Tag gab es keinen Schreibtisch oder nichts. Ich saß dann halt auf dem Boden und habe halt da meinen Laptop eingerichtet und habe dann losgelegt.
Und hast dann da was gemacht für Rocket Internet?
Ich habe für Jumia gearbeitet. Die bauen das, ich würde mal sagen, das Amazon Afrikas oder versuchen es. Ja, es ist eine ganz andere Welt, weil DHL ist in Uganda mit 5 Paketen am Tag überfordert. Das heißt, du musst immer in jedes Land, in das du gehst, eine eigene Logistik aufbauen. du fängst ja dann an, fährst auf einem Boda Boda durch die Gegend und vergleichst Offline-Preise, Online-Preise, guckst, was kaufen die Leute eigentlich, was könntest du noch so an Waren da reinbringen und wie musst du die pricen, dass die Leute die auch kaufen und das ein gutes Offering ist. War eine sehr, sehr spannende, extrem intensive Zeit. Also wenn man sagt, die Berater arbeiten viel, wir haben mehr gearbeitet. Und ich bin tatsächlich mit dem Land auch bis heute verbunden. Habe dann mit einer Uganderin dort eine Firma gegründet nach quasi meinem Praktikum. Inzwischen ist es ein, ich würde mal sagen, soziales Unternehmertum, was sich selbst trägt und wächst.
Und erzähl mal, also was macht ihr da als soziales Unternehmen?
Wir hatten mal angefangen mit Mode. Hat aber überhaupt nicht funktioniert. Nachfrage viel zu gering. Ohne eigene Logistik keine Chance. Du musst eigene Ausfahrer haben und so. Und haben uns dann darauf konzentriert, was das Land eigentlich hat. Das ist extrem fruchtbar und machen jetzt Landwirtschaft. Weiterverarbeitung von Produkten dort. Von der Kartoffel bis zu einer gewissen Bohne, die mehr Vitamine hat. Und das funktioniert ganz gut. Also wir haben auch eine Fertigungslinie da. Genau. Ganz spannende Nebentätigkeit, wobei ich da sagen muss, inzwischen bin ich nur noch beratend tätig.
Ja, also wie lange warst du dann insgesamt in Uganda?
Ich war beim ersten Mal 6 Monate dort und war dann noch mehrfach 1 bis 2 Monate jeweils dort, dann bei meinem eigenen Geschäft.
Und dann ging es irgendwann zurück nach Deutschland. Erzähl mal so ein bisschen, wie deine unternehmerische Geschichte dann weiterging und wie sie dann, kann man ja auch sagen, beim Thema Wasserfilter geendet ist, was du heute machst.
Ja, ich kam dann zurück, habe eben erst das Modegeschäft hier versucht zu bauen, ging dann schief, war auch ziemlich abgebrannt tatsächlich. Also 2-3 Monate lang hatte ich echt Angst rauszugehen, weil alles, was ich draußen mache, Geld kostet. Saß da in meiner Studentenbude und habe dann irgendwann festgestellt, so kann es nicht weitergehen, ich muss mir doch wieder einen Job suchen. Bin dann bei einem Family Office gelandet, als Werkstudent wieder. Ich habe noch eine letzte Prüfung geschrieben, dachte, das passt eigentlich ganz gut, schauen wir mal die Finanzwelt an, das habe ich ja eigentlich studiert. Dann hat mich dort der Geschäftsführer angesprochen und meinte, ja, Simon, also das mit dem Analysten-Dasein, das merke ich schon, das ist irgendwie nicht so deins, du willst hier was machen. Wir haben ja eine Firma, die, ja, da läuft es nicht so und wir finden niemanden, der das machen könnte. Magst du dich da nicht dran probieren? Und das war eben ein Wasserfiltergeschäft im E-Commerce schon. Ich dachte, ja, das klingt doch spannend und bin dann da rein. Das war eine sehr, sehr intensive Zeit. Hat mir aber vom Produkt her immer wahnsinnig Spaß gemacht. Und so kam ich zu den Wasserfiltern, habe das dann unterbrochen, habe Elternzeit genommen und nochmal meinen Master gemacht. Und in der Zeit hat mich ein ehemaliger Wettbewerber angesprochen. Der hatte damals schon Angst vor mir, hat er mir dann später gesagt und meinte, ja, ich dachte, die machen ihre Sache nicht mehr so gut, die kann ich gut schlagen. Und dann kamst du, hast einen Relaunch der Websites gemacht, das Marketing neu aufgesetzt und auf einmal habe ich etwas Angst bekommen und dachte, oh, so einfach wird's doch nicht, wie ich dachte. Und der hatte Osmofresh aufgebaut. Und zu dem Zeitpunkt noch ein anderes Unternehmen gekauft, sich dann primär um das Unternehmen gekümmert und hat eben jemand gesucht, der das Wasserfiltergeschäft führt. Und ich dachte, hey, spannend, also ein komplett anders gelagerter Fall wie vorher, weil das Unternehmen war profitabel, war noch sehr klein, es war 2020, 6-stelliger Umsatz pro Jahr und ein Mitarbeiter und ich dachte, ja, aber daraus kann man schon richtig was machen, weil das ganze Thema kommt immer mehr. Ich meine, ja, eigentlich einmal pro Jahr wird irgendein neuer Stoff gefunden, der sich im Wasser befindet. Je mehr wir in die Natur einbringen, desto mehr findet man auch im Wasser. Das ist ganz natürlich. Und dadurch ist es ein relativ natürlich wachsendes Geschäft eigentlich. Ist zwar eigentlich traurig, aber ich kann es nicht ändern. Ich kann nur eine Lösung anbieten. Und so dachte ich, das ist ein grundsätzlich wachsendes Geschäft und man kann es so ein bisschen aus der Nische rausziehen. Grundsätzlich zu sagen, naja, wenn du noch Flaschenwasser trinkst, ist es von der Nachhaltigkeit her echt schwer. Weil, naja, dein Wasser wird irgendwo anders abgefüllt. In meinem schlimmsten Fall wird es noch in Italien abgefüllt und dann über die Alpen geschippert oder auf ganz woanders in der Welt. Und dann wird es transportiert, die Flaschen müssen gereinigt werden, wieder aufbereitet werden. Im schlimmsten Fall werden sie weggeschmissen. Das Flaschenwasser hier aus Haushalten zu verbannen, das ist mein Ziel und meine Vision. Und auf dem Weg dahin, wie komme ich dahin, würde ich gern Wasserfilter sexy machen.
Okay, also das Thema Wasserfilter scheint auf jeden Fall eine gewisse Sexiness zu haben, weil wir hatten vor gar nicht so langer Zeit ja schon mal Wasserfilter Unternehmer hier bei uns im Podcast mit Sanquell. Jetzt habe ich ja so ein bisschen schon gelernt, es gibt ganz unterschiedliche Arten von Wasserfiltern und es gibt auch unterschiedliche Motive, warum man sich einen Wasserfilter zu Hause einbaut. Von, das hat eher was Esoterisches, bis hin zu, es geht einfach darum, dass Wasser besser schmeckt und gesünder ist. Erzähl mal so ein bisschen, was ist euer Ansatz beim Thema Wasserfilter?
Relativ technisch. Also ich sehe es von der Vertriebsseite recht unideologisch. Ich halte von einem esoterischen Ansatz gar nichts. Wir haben weder Produkte dazu, noch will ich irgendwas damit zu tun haben. Das überlassen wir komplett Kunden. Also wenn Kunden was anschließen wollen, was sie danach tun wollen, das können sie gern machen, da liefern wir eine technische Lösung. Was wir viel machen, ist, wir befassen uns tatsächlich mit dem echten Filtrationsprozess. Also der Grundsatz, wo wir herkommen, wo Osmofresh herkommt, ist die Umkehrosmose-Filterung, das heißt, man hat irgendwo eine Membran, da wird Wasser durchgepresst, die Poren von so einer Membran sind extrem klein, im Nanometerbereich, und deshalb würde so eine Membran extrem schnell verstopfen, wenn man die nicht spült. Das heißt, man erzeugt immer ein bisschen Abwasser, und die Kunst da drin ist jetzt, Abwasser und Reinwasser so auszusteuern, dass das Gerät nicht zerstört wird und auch die Membran nicht zerstört wird. Das heißt, das Wasser muss ordentlich vorgefiltert werden, läuft dann durch die Membran und hat einen sehr, sehr hohen Reinheitsgrad. Und dann kann man das Wasser wiederum mit Mineralien versetzen und kann dann eigentlich sagen, naja, überall auf der Welt stelle ich dieses Gerät auf und dann kommt da Wasser raus, das genau diese Inhaltsstoffe hat. Weil wir können nicht während der Filterung, nicht wirklich, das geht nur bei ganz wenigen Stoffen, können wir unterscheiden, gut oder schlecht. Das heißt, wir nehmen quasi alles raus und mineralisieren dann wieder auf. Deshalb beschäftigen wir zum Beispiel auch eine Wassersommelier, um uns danach wieder mit dem Geschmack von Wasser zu befassen, dass das danach auch wieder richtig gut schmeckt.
Genau. Also da habe ich schon was gelernt. Es gibt also offensichtlich Wassersommeliers. Weinsommeliers kannte ich. Ich kannte auch schon Brot- und Biersommeliers. Für Wasser kannte ich nicht. Aber okay, also das ist auf jeden Fall special. Du hast ja eben gesagt, du möchtest so das Thema Wasserfilter auch sexy machen und so ein bisschen in die Moderne bringen. Jetzt habe ich vorab schon mir natürlich eure Produkte mal angeguckt, womit ihr mich hattet. Es gibt eine App. Also ich kann meinen Wasserfilter, kann ich auch vom Handy steuern. Erzähl mal, warum?
So eine Umkehrosmoseanlage ist technisch kein ganz einfaches Produkt. Man hat den Gegner Kalk, ganz grundsätzlich. Der zerstört viele Anlagen. Also ist die ersten ein, zwei Jahre ist das nie ein Problem, aber man muss aufpassen, dass einem über die Zeit weder die Membranen verkalken noch die gesamte Anlage kaputt geht. Da gibt es kleine Verjüngungen in Schläuchen, dass die nicht verkalken, dass die nicht kaputt gehen über die Zeit, weil man zu wenig Abwasser produziert hat. Mal als Beispiel genommen, angenommen, man teilt das Eingangswasser hat 20 Grad deutscher Härte und man teilt es auf, naja, dann hat man einmal 0 Grad deutscher Härte und auf der anderen Seite 40. Und 40 Grad deutscher Härte ist nicht so ganz einfach zu handeln. Wenn man das noch weiter runterfährt, kann man auch auf 60 gehen. Das ist dann ein bisschen schwierig. So, und diese Steuerung, da haben wir uns irgendwann gefragt, naja, man kann das schon alles manuell machen, aber die Kunden machen das nicht. Das muss irgendwie automatisch gehen. Wir müssen über Nutzungsverhalten der Kunden gehen. Wir müssen gucken, naja, wird das Gerät ein-, zweimal am Tag verwendet und dafür eine Stunde oder naja, ist vielleicht eine größere Familie und jeder trinkt das Wasser, dann geht der Wasserhahn 5-mal auf pro Stunde. Wie müssen wir unsere Membranen spülen, wie müssen wir unsere Anlage behandeln, damit das Gerät möglichst lange hält? Und dafür haben wir eine App entwickelt, womit sich die Anlage steuern lässt. Die Daten binden die anonymisiert in die Cloud ein, um uns anzugucken, wie können wir Spülverhalten optimieren, wie können wir das Gerät optimieren. Manchmal macht das Gerät jetzt auch Dinge, wenn man da gar nicht dran ist. Oder man kann auch selbstständig an der App einstellen, naja, ich will lieber meine Filter häufiger wechseln und nicht so viel Wasser verbrauchen. Geht auch. Wir versuchen für alles eine Lösung anzubieten, ja, dass das den größtmöglichen Mehrwert hat für den Kunden und für uns halt hauptsächlich Haltbarkeit der Geräte sicherstellt.
Das ist am Ende ja schon ein sehr technisches Produkt und jetzt nicht nur technisch im Sinne von, ich muss eine App programmieren, sondern ja auch mechanisch ist es ja auch ein komplexes Produkt, das ihr dann da baut. Am Anfang hast du gesagt, als du eingestiegen bist, gab es noch einen Mitarbeiter oder zwei. Also
ja, eine.
Die Frage ist so ein bisschen, wo kommt das Produkt eigentlich her? Das werdet ihr wahrscheinlich nicht selber bauen, sondern ihr habt irgendwo Produzenten, die das für euch machen?
Beides. Also ganz am Anfang hatte der Gründer und Geschäftsführer damals das Produkt ein bisschen angepasst. und hatte aber auf Standardkomponenten gesetzt und das bei einem Produzenten in Auftrag gegeben und das so produzieren lassen. Mir war das von Anfang an zu wenig, weil ich dachte, naja, wir können uns dadurch nicht wirklich ausdifferenzieren. Mit Standardkomponenten, alles im Standard, das ist, kann jeder nachbauen und so werden wir nicht wirklich besser wie irgendeiner, der irgendwas aus China importiert. Das funktioniert nicht auf Dauer, so werden wir nicht, also so können wir meine Vision nicht erfüllen. Und meine erste Einstellung dann war ein Elektrotechnik-Ingenieur, der hat unser erstes komplett eigens produziertes Produkt entwickelt. Der hat damit angefangen, der hat es viel, viel tiefer durchdrungen. Inzwischen beschäftigen wir auch noch Maschinenbauer und sind sehr, sehr tief reingegangen in die Technik. Und es war jetzt auch lange Zeit im Kern der Firma, sehr, sehr tief reinzugehen in die Technik. Ganz viel davon sieht man noch gar nicht. Also ein Teil der Produkte produzieren wir hier in Deutschland, hier bei uns tatsächlich in Landsberg. Ein Teil der Produkte produzieren wir in Asien. Das hängt ein bisschen davon ab, wo es tatsächlich die besten Komponenten und die beste Infrastruktur für das Produkt gibt. Thema nachhaltige Materialien, möglichst kurze Transportwege. Da sitzt man nicht unbedingt in Deutschland, weil es kann sein, dass man für einzelne Produkte alles aus der ganzen Welt sourcen muss, dann ist Deutschland gar nicht so der beste Ort, sondern dann kann es sein, dass zwei, drei Produzenten sehr nah beieinander liegen und dann produziert man es lieber da in der Nähe und holt das gesamte Produkt. Aber eine enge Bindung zu Komponentenherstellern zu schaffen, das ist schwierig und damit befassen wir uns auch sehr, sehr viel, weil die Infrastruktur gibt es in Deutschland nur begrenzt.
Okay, macht Sinn. Ihr habt ja dann aber auch noch eine zweite Marke irgendwann gelauncht, die dann Happy Filter heißt.
Ja,
genau. Und erzähl mal, was war die Idee dahinter, so früh dann auch eine Mehrmarkenstrategie zu haben? Ist das dann nochmal eine andere Ausrichtung des Produktes? Wie seid ihr da aufgestellt?
Wir haben irgendwann festgestellt, dass für einen Teil der Kunden, die benötigen gar nicht unbedingt einen Umkehrosmose-Wasserfilter, sondern denen reicht ein Kalkfilter zum Beispiel. Oder den, weiß nicht, den Wasser riecht ein bisschen muffig, aber habt ihr nicht eine einfache Lösung? So. Und wir dachten, eigentlich haben wir das schon, weil die Vorfiltration, die wir für unsere Membranen machen, die ist schon so gut, dass das in diesen Fällen oder für diese Anfragen locker reicht. Kalkfiltration kriegen wir hin, können wir in der Vorfiltration schon. Also das Produkt ist deutlich einfacher. Es erzeugt kein Abwasser, der Dreck bleibt quasi hängen und irgendwann ist der Filter halt voll und muss getauscht werden. Und dann haben wir uns dazu ein Produkt überlegt, was eine möglichst nachhaltige Lösung darstellt. Das heißt, man muss wirklich nur das tauschen, was tatsächlich kaputt geht und was dreckig wird. Nichts außenrum, keine Kunststoffverpackung außenrum oder so. Haben uns dann gedacht, naja, das wird aber mit Osmofresh schwierig, weil wir haben Osmose im Namen. Wenn wir den Filter einzeln rausbringen, dann glauben alle, das ist eine Osmoseanlage, die kein Abwasser erzeugt. Und das stimmt halt nicht. Ich würde es lieber in einer Marke machen. Gerade da hast du schon den Nerv getroffen. Aber es ist Osmofresh hat sich etabliert als Name, hat inzwischen hohes Suchvolumen, suchen, ich glaube, mehrere tausend Leute im Monat. Schwierig, das umzubranden für so eine kleine Firma, ist auch, wäre auch ein hohes Risiko. Und damit dachten wir, so eine Zweitmarkenstrategie macht da nicht Sinn. Und kam dann auf die Marke Happy Filter und verkaufen jetzt da unter dieser Marke quasi Kalkfilter oder deutlich einfachere Filter. Die nehmen auch schon viel raus. Also es ist nicht so, dass die jetzt schlecht filtern. Die nehmen schon sehr viel raus. Aber wo man das zum Beispiel ganz gut vergleichen kann, ist PFAS. Das wurde ja gerade auch wieder durch die Medien getrieben. Es gibt verschiedene Arten von PFAS-Ketten. Ich glaube, es sind über 8000 verschiedene PFAS-Verbindungen, die es gibt. Und das sind Kohlenstoffverbindungen. Das heißt, du hast entweder eine C12-Kette, das heißt 12 Kohlenstoffkerne irgendwie aneinander und ganz viele andere Sachen außenrum. So ein Happy-Filter nimmt das raus. Aber das geht runter bis zu C2-Ketten. Und wenn es nur zwei Kohlenstoffatome sind, dann wird es schon sehr klein. Dann kriegt der das nicht mehr raus. Dann ist es die Umkehrosmose. Das heißt, du kriegst einen gewissen Prozentsatz raus. Aber wenn du ganz sicher gehen willst, führt kein Weg an der Umkehrosmose vorbei. Und genau, und haben uns dann noch dazu so ein bisschen Wassersprudler angeguckt und das machen wir auch so ein bisschen nebenzu, weil das nicht so schwer ist. Das passt super gut zur Marke und ich finde es ein wahnsinnig tolles Produkt. Also wenn da Sprudelwasser aus dem Wasserhahn kommt und dazu noch heißes Wasser, so kochend heißes Wasser aus dem Wasserhahn und noch Leitungswasser auch und kaltes, stilles Wasser, das ist halt einfach schön.
Verstanden.
So ist es auseinander differenziert. Genau.
Okay, verstanden. Jetzt finde ich es, wenn ich so die Geschichte höre, überraschend. Jemand, der so Rocket-Internet-Erfahrung hat, wo es ja immer darum geht, in kurzer Zeit so Hyper-Growth hinzukriegen, viel Geld auf Projekte zu schmeißen, in der Hoffnung, dass sie irgendwie durch die Decke gehen. Und dann den Schritt zu gehen und zu sagen, ich gehe jetzt in eine kleine Firma mit einem Mitarbeiter, mit einem sechsstelligen Umsatz. Da ahne ich, das hast du ja nicht gemacht, damit das irgendwie aus einem Mitarbeiter zwei werden und aus sechsstellig dann 6,5-stellig, 7-stellig, ja, sondern du wirst ja ein größeres Ziel damit mal haben. Also was glaubst du denn, wie groß kann dieses Geschäft mal so werden?
Groß, groß. Wenn ich, also das war jetzt ich bin im Oktober 2020 eingestiegen und ich vermute, also dieses Jahr sind wir sehr, sehr gut unterwegs. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es dieses Jahr 8-stellig wird. Komplett bootstrapped. Wir müssen profitabel arbeiten. Und wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich das bei Rocket gesehen. Zwischendurch hat Jumia auch mal zugemacht. Das heißt, die haben einen kompletten Neustart gemacht. Und da war ich mir immer nicht so richtig sicher, ist das echt die richtige Strategie? Ist man sich in seinem Geschäftsmodell so sicher, dass man jetzt meint, man muss hier ein paar Millionen draufschmeißen an Marketing, das hochzuskalieren und dann funktioniert es nicht. Also als Beispiel, du verkaufst so ein Gerät, hast irgendwo einen technischen Fehler gemacht, weil, keine Ahnung, irgendein Teil verkalkt, was du nicht vorhergesehen hast. Jetzt hast du aber Millionen investiert, hast hunderttausende Geräte an den Markt gebracht und am Ende müssen alle zurückkommen, weil du einfach ein Mist gebaut hast. So, ich war mir da immer nicht so richtig sicher. Deshalb launchen wir Produkte relativ langsam, gucken, funktioniert alles? Ja, inzwischen haben wir da sehr viel Erfahrung. Das passiert uns, würde jetzt, glaube ich, nicht mehr passieren. Und versuchen das dann aber richtig hoch zu skalieren. Aber profitabel. Es muss profitabel sein. So sind wir auch intern aufgestellt. So, mal als grobe Kennzahl ist vielleicht ganz, ganz spannend. Ich gucke, dass wir so zwischen 800.000 und 1 Million Umsatz machen pro FTE.
Okay.
Und das hoch zu skalieren, das, genau. Wenn ich sage, naja, wo kann das noch hingehen? Naja, 9-stellig kann es locker werden. Das ist jetzt nicht, ich glaube nicht, dass da nach oben große Grenzen gesetzt sind, weil das Thema ist ein weltweites. Also dieses Jahr plane ich nach UK zu gehen. Eventuell das Jahr drauf in die USA, je nachdem wie UK so läuft, wie gut wir das machen. Naja, jedes Land hat seine eigenen regulatorischen Anforderungen. Wir befassen uns sehr, sehr viel mit Zertifizierung, dass das passt. Und in jedem Land gibt es genau die gleichen Probleme, zumindest in jedem Industrieland. Und wenn man auf Flaschenwasser verzichten möchte, wenn ich meine Vision erfüllen möchte, dann ist es locker 9-stellig.
Dann lass uns mal darüber sprechen, wie man denn auf diese Größenordnung kommen kann. Wenn ich jetzt mich für eine eurer beiden Marken interessiere, wo finde ich euch? Also offensichtlich auf Amazon, sonst würden wir wahrscheinlich nicht in diesem Podcast sitzen. Aber bekomme ich euch auch im Sanitärfachgeschäft bei mir um die Ecke? Ist es ein reiner D2C-Ansatz? Wie sieht so eure Vertriebsstrategie aus?
Angefangen haben wir von einem reinen D2C-Ansatz, das heißt nur über die eigene Website. Es wurden mal Produkte auf Amazon geschoben mit McNallister, aber das wurde ohne Liebe getan. Da gab es dann irgendwo ein Listing, das war jetzt nicht besonders gut oder optimiert oder ähnliches. Ich habe dann angefangen, Amazon etwas stärker zu pflegen und tatsächlich ist das so ein Flywheel auch. Also Amazon und der Webshop, die verstärken sich gegenseitig, schaffen mehr Reichweite. Ich meine, die Hälfte aller Internetkäufe läuft über Amazon. Das heißt, es ist für mich genauso zu betrachten wie unsere eigene Website. Eine Brand aufzubauen, halte ich tatsächlich für sehr schwer auf Amazon. Das kommt eher von der eigenen Seite, das kommt eher von sozialen Medien. Fällt etwas leichter dort, aber es verstärkt trotzdem den Traffic auf Amazon und dann passieren trotzdem mehr Käufe dort. Das heißt, ich habe das schon häufiger gehört, zu sagen, ja, wir wollen kein Amazon machen oder ich mache auf Amazon zu wenig Umsatz. Ich würde das ganz unideologisch betrachten. die Hälfte der Käufe findet auf Amazon statt. Dann musst du dort sein und mit den Mitteln arbeiten, die du hast. Und ich finde, Amazon stellt tolle Mittel zur Verfügung, sich dort ordentlich zu präsentieren mit A-Plus-Content, Premium-A-Plus-Content, die Werbemöglichkeiten. Und andere Plattformen tun es auch. Inzwischen erhält man uns auch im stationären Bereich. Da fahren wir ein paar Tests. Einmal, also zwei große deutsche Elektronikketten vertreiben unsere Produkte. Einmal über eine Eigenmarke und einmal unter unserer Marke. Wir probieren das so ein bisschen aus. Ich bin nativer Onliner, will gern zu allem was wissen, Verkaufsdaten, wie verhalten sich die Kunden dazu, habe gern den Kundenkontakt, also ich führe auch selbst noch Kundengespräche, meine Entwickler führen Kundengespräche. Jeder bei uns muss mal ans Telefon, außer jetzt vielleicht Lager, aber auch in der Produktion, in der Werkstatt, wir sprechen alle mit Kunden und das geht im Stationären für uns halt komplett verloren. Finde ich noch ein bisschen schwierig, da so ein bisschen Grip für uns herzustellen. Wir machen es, aber ich weiß noch nicht so richtig.
Okay, verstanden. Genau. Also Amazon und Webshop sind so die Hauptvertriebskanäle. Ja. Bei so Wasserfiltern hätte ich jetzt vermutet, das braucht ja auch so ein bisschen ein Grundhandwerksverständnis, um die auch einzubauen. Wie wichtig ist denn dann für euch so Kundensupport? Wie stellt ihr das sicher, dass am Ende der Kunde auch zufrieden ist? Oder ist es komplett Plug and Play und super einfach?
Beides. Ein Untertischgerät, was direkt an die Leitung angeschlossen wird, ist jetzt nicht Plug and Play, aber auch da kann man sehr viel vormontieren, dem Kunden sehr viel Informationen an die Hand geben, eine gute Anleitung zu schreiben. Es gibt aber auch Plug-and-Play-Geräte, das heißt, die werden aufgestellt auf die Küche und funktionieren eigentlich wie eine Kaffeemaschine. Man lädt so einen Tank auf und dann wird das Wasser durchgefiltert. Ist allerdings trotzdem so, dadurch erstens, dass Abwasser entsteht, wir haben dann angefangen, einen Durchlauferhitzer dazu zu bauen, das heißt, da kommt auch heißes Wasser raus. Die Filter müssen gewechselt werden, die Membran muss gewechselt werden. Es ist immer noch ein technisch komplexeres Produkt, das heißt, normalerweise über die Lebensdauer von so einem Gerät tauchen schon immer wieder Fragen auf. Wann muss ich was wechseln, auch wenn wir das eigentlich anzeigen. Von daher ist unser Kundensupport tatsächlich der zweite. Ich würde sagen, wir haben drei Säulen im Unternehmen. Das ist einerseits die Produktentwicklung, die aber auch sehr, sehr nah am Kunden stattfindet. Und zweitens der Kundensupport, der muss sitzen. Das heißt, jeder meiner Leute hier, das ist auch die größte Abteilung, kennt sich aus mit den Produkten, hat eine lange Einarbeitungszeit. Wenn die ans Telefon gehen, die können dein Problem lösen. Das ist absolut Kern. Und deshalb finde ich es auch gar nicht so leicht, zum Beispiel in ein neues Land zu gehen. Das bieten einem Plattformen hier, Amazon, immer wieder schnell an. Ja, hier, du kannst mit FBA deine Produkte in alle Länder schieben. Sehe ich nicht. Ich finde, du musst einen lokalen Kundensupport haben. Also in Spanien ein Spanier, der in Spanien sitzt. Der kennt die lokalen Probleme der Leute. Der weiß, mein Wasser ist heute verchlort. Und kennt die Probleme der dortigen Post und ähnliches. Ich glaube, manche Dinge müssen lokalisiert sein. Und da gehört bei uns der Kundensupport dazu. Ich habe vorhin die drei Säulen genannt. Das dritte, würde ich sagen, ist Design, Marketing. Genau.
Ja, lass uns mal über die Marketingseite sprechen. Du hast schon vorhin gesagt, es gibt jetzt mittlerweile, habt ihr euch so ein ganz gutes Suchvolumen aufgebaut. 1000 Leute pro Monat, die auf Amazon nach euren Marken suchen. Aber erzähl nochmal so ein bisschen nach so einem Produkt, das jetzt keine hohe Kauffrequenz hat, das jetzt, würde ich jetzt aus meiner Wahrnehmung sagen, auch noch keine überragend hohe Penetration so in deutschen Haushalten hat. Also die Mehrheit der deutschen Haushalte hat halt keinen Wasserfilter eingebaut. Wie erzeugt ihr Nachfrage? Wie viel Nachfrage gibt es schon, die ihr abgreift über entsprechende Search Ads? Und wie erzeugt ihr auch proaktiv Nachfrage? Wie sieht euer Marketingmix aus und mit welchen Instrumenten, die euch jetzt zum Beispiel Amazon bietet, arbeitet ihr? Ja.
Wir betreiben natürlich SEO-Geschichten, Suchmaschinenoptimierung. Da waren wir auch historisch schon immer sehr gut. Das heißt, rund um Umkehrosmoseanlage, Osmoseanlage waren wir, zumindest als ich eingestiegen bin, bei Google schon ein, zwei Jahre an eins gestanden und sind es auch immer noch. Das machen wir schon immer sehr gut. Auf Amazon habe ich damit angefangen und bin auch sehr erfolgreich, was Suchen angeht, rund um das Thema Osmoseanlage. Aber das treibt unser Wachstum nicht in dem Maße. Das heißt, wir standen vorher schon an eins und stehen es immer noch, wachsen aber heute viel, viel stärker als damals, auch absolut gesehen. während das Suchvolumen für diese Standard-Keywords relativ konstant geblieben ist. Also wächst somit, würde ich sagen, 10% im Jahr. Wir erzeugen ganz viel Nachfrage tatsächlich auch über unser Produkt. Das passiert super häufig, dass Kunden sagen, ja, ich habe euch schon 3-4 Mal weiterempfohlen, weil ich bin super happy mit eurem Gerät und habe das meinem Nachbar gegeben und meinem Bekannten und meiner Mama und so. Und darüber wachsen wir. Es muss ein hochwertiges Produkt sein in der Produktdarstellung. Wir machen natürlich auch Demand-Gen-Kampagnen, YouTube-Kampagnen, Amazon-Display-Advertising, Amazon-Video-Kampagnen, um neue Kunden zu bekommen. Da würde ich sagen, steckt noch relativ viel Potenzial, das auch online zu machen, also auch abseits von Weiterempfehlungen. Ich würde mal sagen, allein das Weiterempfehlungsgeschäft bringt bei einem sehr guten Produkt, das Wasser muss einfach gut schmecken. Wenn da kein gut schmeckendes Wasser rauskommt, funktioniert es nicht. Dann ist das Produkt nicht sticky, das klappt nicht. Und wenn das Wasser gut schmeckt, dann kann man allein über Weiterempfehlungen mit, ich würde mal sagen, grob 100% im Jahr wachsen. Wenn wir das nochmal beschleunigen wollen, dann müssen wir richtig gut werden in YouTube-Ads und Amazon-Display-Advertising. Und das ist auch ganz spannend. Wir haben jetzt erste Tests gemacht und das funktioniert auf Amazon komplett anders wie auf YouTube, wie auf Instagram. Ist eine komplett eigene Welt nochmal. Also würde ich auch jedem, der mit anfängt, raten, sich die einzelnen Kanäle echt separat anzugucken. Wir dachten am Anfang, ja, komm, da schieben wir auch so ein Video drauf. Wir haben jetzt, ich habe hier jemand eingestellt aus dem Luxussegment, hat vorher fotografiert und retuschiert im Luxusbereich, also wirklich absolut High-End-Geschichten. Und wir dachten, ja, komm, wir haben so ein richtig cooles Video jetzt, neues Produkt, super cooles Video, super professionell gemacht, schieben wir einfach hoch, konvertiert. Nö, überhaupt nicht. Gar nicht.
Okay.
Also zum Beispiel Amazon haben wir festgestellt, ist viel funktionsgetriebener und weniger emotional getrieben, wie jetzt zum Beispiel eine Instagram-Ad. Und das ist schon eine spannende Angelegenheit.
Okay. Macht ihr das komplett alles in-house oder arbeitet ihr da mit externen Partnern?
Bis November war das in meiner Person vereint.
Okay.
Jetzt gebe ich das langsam ab und stelle hier Leute ein dafür, die das besser können als ich.
Ja, okay. Und arbeitet ihr irgendwie mit externen Tools dafür? Oder mit welchen?
Ja, also ich meine für Amazon mit Helium 10, für Search Engine Optimization, Systrix, Xovi, was es da sonst noch so gibt, Screaming Frog, Hardefs, da gibt es ja ganz, ganz viele Tools außenrum, manchmal mehr, manchmal weniger. Helium 10, mit dem bin ich ganz happy, aber inzwischen tatsächlich auch mit den Amazon-eigenen Tools. Also so Product Opportunity Explorer finde ich extrem spannend. Da wurde Amazon tatsächlich in den letzten, ich würde mal sagen im letzten Jahr tatsächlich, 1,5 Jahren vielleicht viel, viel, viel besser. Das war vorher echt rudimentär, aber da haben sie viel gemacht. Ja.
Da wird Markus Schüber sich freuen, der hat ja, ich glaube es war Anfang letzten Jahres, hat er das ja angekündigt und hat da echt sehr hart für gepitcht, was für Potenzial da drin steckt. Also ja. Schöne Grüße an Markus, wird ihn freuen, das zu hören.
Erhöht auch seine Stickiness dann, hier im Produkt. Also man geht lieber ins Seller Center mal rein.
Wahrscheinlich. Genau. Wie sieht denn für euch Logistik aus? So ein Wasserfilter ist ja jetzt ja kein ganz kleines Gerät, hat schon hohe Shippingkosten und so ein bisschen höheren Logistikaufwand. Macht ihr das dann über FBA, weil du vorhin auch gesagt hast, ihr habt auch Lagermitarbeiter oder liegt es komplett bei euch?
Nee, liegt komplett bei uns. Sehe ich auch als Kern der Firma an, weil gar nicht so sehr, ich meine, ein Produkt schnell rauszuschicken kann jeder Fulfiller und kann Amazon wahrscheinlich noch schneller als wir, weil die mehr Verteilzentren haben. Und wir sitzen strategisch nicht so klug in Landsberg, also im Süden der Republik, nach Kiel brauchen wir immer 2 Tage. Aber alles, was hier bis 14, 15 Uhr bestellt wird, geht am gleichen Tag raus. Das haben wir gut im Griff, da haben wir echt gute Leute. Das Problem ist Retouren. Wenn ein Wasserfilter zurückkommt, ist der in aller Regel benutzt. Und dieses Handling, der Filter ist ja nass. Und ganz viele Kunden, naja, lassen das vielleicht ein bisschen auslaufen, aber ich meine, die schicken es zurück. Also viele geben sich dann auch keine große Mühe mehr, sondern schicken es zurück, packen es in irgendeinen Karton und zurück geht's. Wenn so ein Filter länger als 2 Wochen liegt, dann fängt er an, ganz fies vor sich hin zu keimen. Das heißt, die Retourenbearbeitung läuft bei uns innerhalb von 1 bis 2 Tagen ab. Das heißt, wenn an einem Montag Retouren angeliefert werden, dann sind die bis Dienstag bearbeitet.
Alle.
Das heißt, die werden ausgetrocknet, alle Filter, die nass sind, werden entsorgt, neue Filter reingebaut, als B-Ware deklariert oder anderweitig fließen die wieder in den Prozess ein. In seltenen Fällen müssen sie auch mal entsorgt werden. Aber da können wir als Hersteller sehr, sehr viel machen, um Produkte wieder aufzubereiten. Würden wir all das einfach einem Dritten überlassen, würde alles, was nass ist, Müll werden. Und das ist bei Wasserfiltern, wäre das ein echtes Problem. Also es wäre wirklich ein Müllproblem und deshalb wollen wir das nicht abgeben. Es kann sein, ich will das nicht ausschließen, dass wir mal in einem Auslandsmarkt damit anfangen, FBA zu machen. Einfach um irgendwo zu starten, ohne jetzt gleich eine eigene Logistik aufzubauen. Aber sehr, sehr schnell wird es immer für uns kommen, dass wir eine eigene Logistik machen, inklusive in der Werkstatt.
Also da steckt eine gewisse Komplexität hinter, die macht es dann ja auch vielleicht nicht ganz so einfach, hast du eben schon gesagt, auch international zu expandieren im Vergleich zu, ja, zu anderen Produkten, wo es sehr viel naheliegender ist. Trotzdem hast du ja schon angekündigt, also England wollt ihr euch angucken, die USA ist auch so ein bisschen auf dem Radar. Wonach entscheidet ihr denn, was für euch weitere Auslandsmärkte sind? Also guckt ihr dann eher so auf die Marktplatz, D2C-Struktur und Penetration oder gibt es da auch in anderen Ländern stark unterschiedliches Bewusstsein für gesundes Wasser und damit verwandte Themen? Also oder guckt ihr nur auf Marktgröße? Also was sind so für euch die Kriterien bei einer Internationalisierung?
Marktgröße ist sicher eins der Kernthemen, also Marktgröße im Sinne von bestehender Nachfrage. In Frankreich guckt man zum Beispiel ganz anders auf das Thema wie jetzt in UK. In UK ist es schon bekannter, weil ich glaube gerade der Süden hat häufig Chlor im Wasser und dann kommt da Wasser aus der Leitung, das will eigentlich keiner trinken. Und wenn dann einer das hat, dann verbreitet sich das natürlich schnell, dass es da was gibt. In Frankreich würde man meinen, das sei genauso. Ich meine, jeden Sommer liest man wieder hier, wir haben kein Wasser mehr und müssen jetzt mit irgendwelchen LKWs Wasser zu manchen Dörfern bringen. Gerade im Süden, die haben auch Probleme, aber da setzt sich das irgendwie nicht so richtig durch. Wir würden jetzt sagen, eigentlich auch gut für uns, dann übernehmen wir quasi diesen Informationspart. Aber in UK ist es wahrscheinlich einfacher. Zumindest glauben wir das, weil es eben eine Grundnachfrage gibt, die höher ist. Dann muss die Grundnachfrage eine gewisse Größe haben, weil wir alle Produkte lokal auch zertifizieren. Also als Beispiel in Deutschland so ein Produkt vollumfänglich zu zertifizieren, ja, ist man einen knappen sechsstelligen Betrag los, würde ich sagen. So kann schon auch mal deutlich sechsstellig werden, wenn man das richtig zertifiziert. Das dann anzuzertifizieren für UK ist zum Beispiel sehr einfach. Aber Frankreich hat nochmal ein paar eigene Sachen, Spanien hat nochmal ein paar eigene Geschichten, die da machen. Und ja, wenn du so eine Grundinvestition quasi tätigen musst, dann muss der Markt eine gewisse Größe haben, dass sich das überhaupt rechnet. USA, ein ähnlicher Fall, theoretisch, ich bin noch nicht ganz so tief drin in den USA, aber theoretisch darfst du wohl in den USA sehr viel einfach verkaufen. Wenn du es richtig machen willst, brauchst du eine NSF-Zertifizierung und das machen wir gerade. Wir haben ein kleines B2B-Geschäft, da machen wir das gerade mit dem Kunden durch. Das ist ähnlich aufwendig wie in Deutschland, wenn nicht sogar ein bisschen aufwendiger. Genau. Und aber da rentiert sich Marktgröße groß, große Grundnachfrage da. Genau.
Okay, verstanden. Also ein Geschäft, das am Anfang total klein klingt, hat offensichtlich dann doch ein neunstelliges Umsatzpotenzial, wenn deine Vision wahr wird. Auch cool zu sehen, wie ihr das so ganz ruhig und Step by Step versucht, profitabel aufzubauen und nicht den Rocket-Internet-Weg zu gehen, fand ich sehr nachvollziehbar. Und ich glaube, in der Folge steckt total viel drin an Insights. Von daher vielen Dank, dass du das geteilt hast und wir sind gespannt, euren Weg da weiter zu verfolgen.
Sehr gern. Danke auch.
Noch mehr Infos, nicht nur zu Simon, sondern auch zu allen anderen Folgen Unternehmer in der Zukunft gibt's wie immer unter amazon.de/podcast und überall, wo es Podcasts gibt. In dem Sinne, abonniert uns, dann verpasst ihr keine Folge. Und wir sagen schöne Grüße nach Landsberg. Vielen Dank, dass du dabei warst.
Sehr gern. Danke auch. Mach's gut.
Ciao, ciao.
Das war UnternehmerInnen der Zukunft, der Amazon-Podcast zum Marketplace. Weitere Informationen zum Podcast und unseren Gästen findet ihr auf www.amazon.de/podcast. Bis zum nächsten Mal.